Ich stehe hier auf der Kastanienallee im Prenzlauer Berg vor einem Haus, das sich auf jeden Fall deutlich von all den anderen Häusern hier auf der Straße abhebt. Draußen auf der Fassade gibt es eine große Buchstabenanreihung, die uns sagt, Kapitalismus normiert, zerstört und tötet. Und aus den Fenstern hängen extrem viele selbstgemalte Transpis, die wahrscheinlich in den letzten Tagen entstanden sind. Wer ein bisschen informiert ist darüber, was gerade passiert in Berlin und im Prenzlauer Berg, ahnt wahrscheinlich, dass es sich um das Tuntenhaus handelt. Und ich habe die Möglichkeit, gleich mit zwei Leuten hier zu quatschen.
Hi.
Ich bin Jill.
Schön.
Genau.
Cool, dass es klappt. Ja.
Komm hoch.
Hallo, Person mit gebrochenem
Krücken.
Ja. Hi, ich bin Kio.
Tag.
Hallo.
Na? Na?
Schön, ja, toll, dass das geklappt hat.
Willst du was trinken?
Sehr gerne. Tee ist super.
Genau, Ingwer, Zitrone.
Super, mag ich. Genau, wir sitzen jetzt hier im Tuntenhaus in der Kastanienallee und ich sitze hier mit
Stefanie.
Und?
Jill.
Es gibt natürlich leider nicht so einen schönen Anlass, warum wir hier sitzen. Nämlich ist ja gerade aktuell die Situation so, dass das Haus verkauft wurde, das Tuntenhaus. Es ist, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, auch unklar an wen. Wie wurdet ihr denn darüber informiert und wie ist es dazu gekommen? Was ist dem Ganzen so vorausgegangen?
Na, wir wurden vom Bezirk informiert, dass wir verkauft wurden, weil das ja so ist, wenn ein Haus verkauft wird, dann muss der Bezirk informiert werden, ob der eventuell ein Vorkaufsrecht geltend machen möchte. Das heißt, die sämtliche Verkäufe müssen halt angemeldet werden oder muss der Bezirk informiert werden. Und darüber wurden wir dann auch informiert, dass wir verkauft wurden. Und wir wissen halt, wie gesagt, nicht für wie viel und für wie an wen. Das ist das große Geheimnis. Das wird sich vielleicht irgendwann lüften, wenn es klarer wird, dass dieses Vorkaufsrecht auch ausgeübt wird. Weil das ist ja gerade noch die Frage.
Und Vorkaufsrecht würde dann bedeuten, ihr habt quasi die Möglichkeit, das Haus vom Markt zu nehmen und quasi selber zu kaufen, weil ihr schon so lange hier drin lebt? Oder was genau bedeutet das?
Nee, das Vorkaufsrecht kann der Bezirk ausüben im Milieuschutzgebiet, zu dem wir halt hier gehören. Und dann kann sozusagen ein Dritter anstelle des bisherigen Käufers eintreten in den Vertrag, eine Wohnungsgesellschaft des Landes oder eine Genossenschaft oder auch das Mietshäusersyndikat oder ein sonstiger Dritter. Also, ja.
Das heißt, es müsste quasi nochmal jemand zwischengeschaltet werden in irgendeiner Art eine Institution oder kann das auch eine Einzelperson sein? Wie kann man sich das vorstellen?
Eine Einzelperson kann es theoretisch wahrscheinlich auch sein, aber das muss dann eine solide Finanzierung geben und sozusagen deswegen gibt es sozusagen diese Rangfolge, weil die städtischen Wohnungsgesellschaften eben als sehr stabil gelten und dann die Genossenschaften natürlich auch und sozusagen das ist dann so eine Rangfolge, also was...
Ja, ergänzend ist, grundsätzlich kann man sagen, naja, es wird schwierig, wenn der Bezirk sagt, eine Privatperson XY darf das Haus nicht kaufen, aber eine andere Privatperson XY darf das Haus kaufen. Das heißt, im Prinzip, wir hatten ja uns selber auch angemeldet bei dem ehemaligen Vermieter und wollten das Haus kaufen, der hat es uns nicht verkauft, ist auch nicht auf uns zugekommen und hat es uns angeboten jetzt die Tage und damit ist quasi für uns auch klar, wir können es jetzt erstmal nicht kaufen. Wir versuchen da jetzt eine Genossenschaft oder eben eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu bewegen, in Absprache mit dem Bezirk, dass wir übernommen werden. Weil da gibt es auch ganz viele Auflagen, das weiß Jill aber auch immer besser, diese Auflagen, was dann alles ausgeführt werden muss.
Mhm. Willst du dazu noch was sagen oder fällt dir da gerade was ein?
Oder soll ich sagen, kann ich
sag
auch
du mal.
Mich da gar nicht in die Not bringen. es geht darum, dass dieses Vorkaufsrecht, also ich weiß nicht, inwiefern du dich auskennst, es gab im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin einen grünen Politiker, der dieses Vorkaufsrecht sehr häufig genutzt hat und so wirklich ganz viele Häuser vom Kapitalwohnungsmarkt genommen hat. Und dann hat irgendwer geklagt, wie das dann immer so ist, und dann hat irgendein Gericht geurteilt, dass dieses Vorkaufsrecht in der Art und Weise, ich glaube 2020 oder 2021 war das, nicht mehr so funktioniert. Das heißt, es gibt jetzt ganz bestimmte Gründe, wann überhaupt noch das Vorkaufsrecht gezogen werden oder auch bewilligt werden kann. Nämlich, es müssen unter anderem ganz starke bauliche Mängel sein, Instandhaltungsrückstau sein, und diese Instandsetzung würde einfach auch dann bedeuten, dass die Mieten so exorbitant erhöht werden, dass das gar nicht geht. Das heißt, um dieses Vorkaufsrecht auszuüben, müssen halt Mängel bestehen. Unter anderem, ich glaube, es gab noch eine andere Möglichkeit, die habe ich aber auch nicht mehr im Kopf, weil die auf uns nicht so wirklich zutraf. Und das ist eben das, was wir jetzt versuchen zu spielen. Der Bezirk in Pankow von Berlin hat einen grünen Bezirksstadtrat, genau, und der hat signalisiert, die würden das gerne mit uns machen. Die sind ja aktuell gerade auch nicht in der Regierung in Berlin. Allerdings ist natürlich der Senat schlussendlich, also das Land Berlin, zuständig, weil die das finanzieren müssten. Also auch eine Sonnegenossenschaft brauchten auch natürlich Fördergelder, um das zu bewerkstelligen.
Aber das heißt, wenn ich jetzt quasi, keine Ahnung, so wie ja wahrscheinlich bei eurem Beispiel auch, seit, keine Ahnung, 20 Jahre in einem Haus wohne, dann wird das Haus verkauft, dann habe ich als langjährige mietende Person gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ich will hier wohnen bleiben, ich möchte dieses Vorkaufsrecht als Privatperson in Anspruch nehmen.
Nee, also das Beispiel ist jetzt in der neueren Zeitgeschichte eben nach dem Gerichtsurteil die Weichselstraße in Neukölln, Berlin-Neukölln. Die haben das auch geschafft, die haben sich mit dem Bezirk zusammengesetzt und wahrscheinlich auch, weil der Senat gesagt hat, okay, wir sind jetzt nicht ganz so scheiße und wir lassen uns das nicht hinterher sagen, hat der Senat dann dem zugestimmt. Also das ist das einzige Haus, was jetzt übers Vorkaufsrecht gerettet wurde. Und das hat auch nur funktioniert, weil das eine Mieterinnengemeinschaft gab, die sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, wir machen das zusammen. Also als Einzelperson, hast du da keine wirkliche Chance, weil es braucht einen politischen Willen. Und diesen politischen Willen braucht es also sowohl von der Regierung als auch von der Opposition, sag ich mal. Das heißt, man muss da schon sehr viele Menschen bewegen und das auch in die Öffentlichkeit tragen. Das Vorkaufsrecht muss innerhalb von 3 Monaten entweder ausgeübt oder eben verworfen werden. Das heißt, in dieser Kürze der Zeit, in der wir jetzt auch gerade sind, also wir haben jetzt noch 8 Wochen, das verfliegt sehr schnell, es braucht sehr viel Ressourcen, Energien, das ist als Privatperson nicht leistbar. Das sagen uns auch alle anderen, ihr braucht Unterstützung. Ja. Wir haben Unterstützung, Gott sei Dank. Vielen Dank an der Stelle an all diese Leute, die uns unterstützen, die uns briefen, die uns Spendenkampagnen aufbauen, die uns logistisch unterstützen. Wir haben jetzt die offen, jeden Samstag ist bei uns Kaffee, Kuchen und Kultur, 14 bis 18 Uhr, die da hinterm Tresen stehen und auf der Bühne stehen und Transpis gemalt haben. Ich weiß nicht, das Haus hast du vielleicht von außen gesehen. Also sie unglaublich, eine unglaubliche Logistik, diese Leute. Vielen Dank, dass die uns unterstützen. Das würden wir gar nicht schaffen ohne die Leute.
Also da würden wir komplett untergehen ohne, weil das sozusagen auch so eine unerwartete, ja, weiß ich nicht, 80-Stunden-Woche tatsächlich. Das ist schon krass, der Workload.
Und ihr seid jetzt gerade in dem Prozess, also hast ja gerade schon gesagt, es gibt jetzt noch 8 Wochen Zeit, um irgendwie quasi einzuschreiten und dieses Vorkaufsrecht auch nutzbar zu machen. Das heißt, ihr seid jetzt gerade in dem Prozess, wer kann diese dritte Instanz, sage ich jetzt mal, sein, die dann quasi dieses Vorkaufsrecht in Anspruch nimmt?
Naja, wir sind schon in der Verhandlung mit einer Genossenschaft, die, also ne, da wurden jetzt, sag ich mal, diese ganzen baulichen Mängel auch aufgenommen, weil das ist, ne, also was ich vorhin schon sagte, mit, man kann es nicht einem Menschen einfach wegnehmen und sagen, du kriegst es nicht, weil das muss dann ja auch, diese ganzen Instandsetzungsmaßnahmen müssen auch umgesetzt werden. Das heißt, da rechnet jetzt gerade schlaue Köpfe und gucken, ob sie das überhaupt finanziert bekommen, mit der Prämisse, dass eben unsere Mieten auch nicht ins Unermessliche steigen, weil das verursacht natürlich auch Kosten. Und da sind wir ganz glücklich, dass wir eine Genossenschaft gefunden haben, die sagt, okay, wir versuchen das so zu machen, dass ihr da auch danach drinnen wohnen bleibt. Weil das ist die Befürchtung, dass wenn wir jetzt einfach verkauft werden, steigen die Mieten an und das geht einfach nicht mehr. Und die haben wir erstmal so gefunden und die unterstützen uns auch sehr. Und die werden in der nächsten Zeit, denke ich mal, so ein Konzept präsentieren und das eben auch mit dem Bezirk und hoffentlich auch mit uns absprechen, nein, und auch mit uns absprechen. Und dann gucken wir, ob das funktioniert. Aber eben das große Ziel ist jetzt, den Berliner Senat, das Finanzministerium unter anderem, aber eben auch die politischen Flügel der SPD, auch der CDU, so das geht, zu überzeugen, dass wir als queerer Safer Space und als auch Außenwirkung wichtig sind für diese Stadt und erhaltenswert sind.
Ja, und natürlich auch nicht, das sind ja dann, wenn man jetzt hier schon länger wohnt und auch sieht, wie sich irgendwie so die ganze Nachbarschaft, der ganze Kiez irgendwie so verändert und dann, ja, also stellen wir das auch einfach wie einen Schock vor, ne? Dann plötzlich wird man dann da auch irgendwie wieder rausgeschleudert und ist dann halt in diesen krass gestiegenen Mietverhältnissen, an die man sich dann auch wieder anpassen müsste. Und auch wahrscheinlich als Personen, die halt auch diskriminiert werden auf dem Wohnungsmarkt, ist das ja so auch gar nicht möglich, in dieser Umgebung irgendwie wahrscheinlich was zu finden.
Also tatsächlich, als ich die Nachricht erfahren habe von dem davon, dass das Haus verkauft ist, saß ich im Zug und habe quasi mal im Berliner Mietsektor mich umgeschaut, wie die Mieten sind. Also ich war schon erstaunt. Oder, also klar, und dann war halt klar, okay, wir müssen irgendwie jetzt alles tun, was geht. Einfach, weil sich diese Art zu wohnen ja auch nirgendwo anders in Berlin realisieren lassen wird mehr, weil der Markt total dicht ist.
Wolltest du noch was? Ja, das zeigt eben auch, dass dieses Problem nicht nur uns trifft, sondern dass dieses Problem in Großstädten, in Berlin existenziell ist. Und also wir haben damals angefangen, als es eben diesen Vermieterinnenwechsel gab, an unserer Fassade diesen Spruch ranzumachen, diesen Kapitalismus normiert, zerstört, tötet. Und das ist quasi klarer denn je, weil es einfach so schwierig ist, an günstigen Wohnraum zu kommen, dass die Menschen nur noch damit beschäftigt sind, für ihre Miete zu arbeiten. Dass, und das sage ich auch immer gerne, dass einfach auch vorletztes Jahr wurde das Wohngeld angepasst. Spricht jede Kommune gibt mehr Geld aus, öffentliche Gelder, die wir alle einzahlen, um privaten Vermietern die komische Miete zu bezahlen. Und es gibt von der Politik leider nicht die Lösung, zum Beispiel mit einem Mietenpreisdeckel das zu ändern. Und das, ne, das macht weder die eine noch die andere Partei. Aber was es gibt, und das ist das Positive, dieser schwarz-rote Berliner Senat hat in seiner Koalitionsvereinbarung reingeschrieben, sie wollen genossenschaftliches Wohnen fördern, sie wollen die queere Vielfalt sichern und nicht nur sichern, sondern auch ausbauen. Sie wollen mit den verschiedenen queeren Communities reden und wollen dafür sorgen, dass das sicher ist. Also ich sage nochmal, lieber Herr Kai Wegner, wenn du gesagt hast, du möchtest queere Vielfalt erhalten, dann komm zu uns und dann erhalte diesen queeren Safer Space. Und dann haltet euch auch an den Koalitionsvertrag, den ihr abgeschlossen habt, und dann stärkt genossenschaftliches Wohnen. Jetzt wäre ein Moment für 35 Leute.
Ja. Voll, und wenn man es ja auch nochmal in einem größeren Kontext denkt, also wie wir auch gerade schon irgendwie gesagt haben, ist es ja so, klar, als queere Person bist du marginalisiert, du hast wahrscheinlich Probleme, die jetzt jemand, der eine private Wohnung irgendwie besitzt, vielleicht nicht so hat oder sowas. Also wie soll das dann halt funktionieren, wenn man irgendwie sagt, man will das schützen und unterstützt, aber halt gleichzeitig strukturell, dass halt irgendwie privaten Leuten oder Unternehmen irgendwie in die Tasche gespielt werden mit zum Beispiel so einer Sache wie Wohnungsgeld. Das ist halt, es macht einfach keinen Sinn.
Also, ne, also das Thema ist ja, also ich als weiße gesetzte Person mit einem sicheren Einkommen, ich werde irgendwo unterkommen. Also, ne, also auch wenn ich aus Ostdeutschland komme, habe ich einen familiären Background, der mir da ganz viel Sicherheit gibt. Aber wir haben im Haus Studentinnen, nicht weiße Leute, die nicht aus Europa kommen, die für ihr Dasein jetzt schon unglaublich viel arbeiten müssen, für die, die sie sagen, klar, also ich kann das noch schaffen, dass meine Miete sich verdoppelt, aber nicht, wenn ich plötzlich das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache ausgeben muss, dann muss ich wegziehen. Und das ist so, dass dieser Ort, das eben ne, für alle möglichen Leute, und das haben wir ja auch, ne, dass alle möglichen Leute, die hier wohnen, erhalten bleibt, ist sowas von wichtig.
Vielleicht gucken wir nochmal auf die Geschichte des Tundenhauses, vielleicht auch für die Leute, die es nicht kennen. Ich gehe nämlich immer davon aus, dass halt eben auch Leute Radio hören, die nicht so super krass im Thema drin sind. Und ich finde ja einfach auch genau die Geschichte eures Hauses einfach sehr spannend. Und die hat ja auch einfach einen sehr, sehr kämpferischen Hintergrund. Vielleicht wollt ihr noch mal ganz kurz sagen, wie seid ihr jetzt quasi hier in der Kastanienallee gelandet? Was sind so ganz grob abgerissen die letzten paar Jahrzehnte Geschichte Tundenhaus?
Soll ich? Okay. Ja, die letzten paar Jahrzehnte Tundenhaus, wir sind ja schon ein paar Jahrzehnte hier. Das ist jetzt quasi in der zeitlichen Reihenfolge das dritte Tundenhaus in Berlin. Das erste war in der Bülowstraße, wurde in den 80er Jahren geräumt. Und dann hat sich ein neues Tundenhaus formiert, seinerzeit in der legendären Mainzer Straße. Das ist, es ist so ein bisschen so Sozialromantik, würde ich mal sagen, weil die Mainzer Straße, wenn man da so ein bisschen, ich war zu jung für die Zeit, aber wenn man mit unseren MitbewohnerInnen und den damaligen Mitbewohnerinnen des Tundenhauses spricht, war dieses Tundenhaus zuständig für den sozialen Frieden, sag ich mal. Also es war ein Kommunikationstreffpunkt zwischen all den anderen. Es gab das Frauenhaus, es gab unterschiedliche Häuser eben und eben auch das Tundenhaus. Und das Tundenhaus hat sehr viel für auch befriedet. Pläne wurden abgehalten und so weiter und so fort. Das war eine wichtige Institution. Und als dann die Mainzer Straße geräumt wurde, war erstmal, ne, wie ja die politische Geschichte weiß, wurde das zerschlagen. Es war eine große Not, es gab einen krassen Kampf und die Leute mussten tatsächlich dafür sorgen, wo sie unterkommen können. Und dann haben die Menschen, die hier schon in der Kastanienallee 86 im Prenzlauer Berg gewohnt haben, gesagt, hey, bei uns ist das Hinterhaus frei und kommt doch zu uns. Und das hat dazu geführt, dass das Tundenhaus im Hinterhaus gewohnt hat und kriegte aber eben diese Etage bis ins Vorderhaus, wo wir ja sitzen, gerade mit. Wir sitzen jetzt quasi in dieser ehemaligen Küche des Tundenhauses. Und das waren schon auch andere Zustände. Also die Häuser, wenn man sich alte Bilder anschaut, mussten alle erstmal notdürftig instand gesetzt werden. Auch wenn gesagt wird, dass hier ein massiver Investitionsrückstau besteht, gab es damals noch also viel mehr Rückstau, was gemacht werden musste. Und das haben die Leute gemacht. Und es gab immer unterschiedliche Aktionen, Verknüpfungen in die queere Szene, in die auch politische linke Szene, muss man sagen. Und so, dass wir nach wie vor da sind, nach wie vor auch bekannt sind. Genau.
Vielleicht so schon fast auch so eine Art Institution irgendwie geworden seid wahrscheinlich. Also so, naja, sowas etabliert sich dann ja auch eher über die Jahre, als dass man so sagt, man ist jetzt da, sondern das ist ja auch was dann mit der Zeit so wächst, würde ich mal sagen. Mhm. Das heißt, wir sitzen jetzt hier im verlängerten Arm quasi von früher.
Ja, also das ist, und also da bin ich ja auch froh, dass wir uns weiterentwickelt haben und dass sich das nicht mehr so auf die einzelnen Häuser beschränkt. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Wohnformen und genau, was, das ist jetzt nicht der verlängerte Arm, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon auch ein zeitgeschichtliches Relikt. Das ist immer schöne Geschichte zu erzählen, was eigentlich, also wie das gewachsen ist und wie die Leute auch zusammengewohnt haben. Also das ist in diesen ganzen Interviews, die wir jetzt auch geführt haben, wenn man dann sagt, naja, es teilen sich 14 Leute einen Bad, dann gucken die immer auf und sagen, oh, oder wir haben die Toilette auf halber Treppe, genau, oder reicht denen das oder ja, sowas. Und es ist so, bei diesen ganzen Instandsetzungsmaßnahmen muss man auch sehen, die Befürchtung ist ja auch, dass der zukünftige Vermieter nicht nur instand setzt, sondern eben auch modernisiert, sprich die Ofenheizung, die noch funktioniert, rausreißt, die Bäder auf, die Toiletten auf halber Treppe abschafft und in jede Wohneinheit ein Bad auch einbaut. Und das ist natürlich dann die große Gefahr, dass eben so Strukturen wie Groß-WGs, die es hier gibt, 5er, 6er, 14 Leute in einer WG, dass die abgeschafft werden und dass das einfach dass nur um Rendite geht und um Kapitalgewinnung.
Ja, und dann ja auch wieder vielleicht Wohnraum im Sinne von ein WG-Zimmer halt verloren geht, weil dann da dann ein Bad rein muss.
Ja, und die Miete teurer wird, weil man dann in der Quadratmeteranzahl eine Küche, ein Bad und so weiter dann hat für ein oder zwei Zimmer und nicht eben für, keine Ahnung, 35 Leute, sechs Küchen, sag ich mal.
Ja, ja.
Also das ist ja das ist ja genau das Thema, dass mit Wohnen Rendite gemacht wird, dass diese Wohnpolitik ja so nicht reguliert ist und ins Unermessliche geht, dass da auch die Möglichkeiten bestehen. Und das haben wir Gott sei Dank in den Hoffesten, die wir immer abgehalten haben, haben wir auch immer wieder Leute aus anderen Häusern auf der Bühne am Mikrofon gehabt, die eben erzählt haben, hey, passt mal auf, unser Vermieter will jetzt nach der Modernisierung gerade einen Quadratmeterpreis von 8.000 Euro und deswegen müssen wir das Haus verlassen und wir brauchen eure Unterstützung. Also wir sind gut vernetzt und wir kennen diese Geschichten aus der Nachbarschaft, wir kennen diese Geschichten von FreundInnen, wir wissen, was uns erwartet und deswegen können wir nur sagen, ey, rettet uns jetzt und tut das. Und was wir brauchen, vielleicht jetzt gleich der Aufruf, wir brauchen mediale Aufmerksamkeit, wir brauchen Unterstützung von Menschen, die bekannt und uns wohlgesonnen sind. Wir haben eine Petition, die ihr unterschreiben könnt. Das ist vielleicht, also abgesehen davon, was man noch alles machen kann, folgt uns auf Insta, immer unter dem Hashtag Tuntenhaus bleibt. Das ist auch unsere Homepage tuntenhausbleibt.de. Das ist so jetzt der Werbeblock. und da ist auch die Kampagne Tuntenhaus bleibt bei Chance.org. Das ist so wichtig, dass möglichst viele Leute jetzt sagen, hey, das ist ein wichtiger Ort, ich war hier schon mal, gibt ja immer wieder ganz lustige Geschichten, ich war hier schon mal in der WG, ich habe beim Spieleabend teilgenommen, ich habe mich mal zu einer Demo versammelt oder ich war bei einem Kinoabend oder ich war bei einem Hoffest. Also es gibt ja unglaublich viele Leute, die einfach hier waren, wir haben die Lebensmittelverteilstelle für den Kiez, wir haben die Küche für alle, die einmal am Monat ist. Also es gibt unglaublich viele Leute, die einfach in diesem Haus schon mal waren. Und unsere Nachbarinnen, es gibt diese Führungen, die abgehalten werden. Also alles, wo ich sage, diese ganzen Leute, die schon einmal unser Haus auch fotografiert haben, bitte unterschreibt diese Petition.
Damit die Fassade schön bleibt.
Ja, und das ist das Tolle. Also das ist ja wirklich, dass die Genossenschaft sagt, natürlich muss energetisch saniert werden und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen, dass dieses Haus nicht runtergerockt wird, sondern wir wollen natürlich auch diese Instandsetzung. Wir wollen, dass die Fassade saniert, gedämmt wird, damit das Klima geschützt wird. Aber wir wollen das so, dass wir nicht wie all die anderen pastellfarbenen Häuser im Nachgang aussehen, sondern dass eben unsere Fassade erhalten bleibt. Und da gibt es ganz viele Hausprojekte, die haben das hingekriegt. Also es gibt Möglichkeiten.
Ja.
Das ist ja tatsächlich auch ein kollektives Kunstwerk, diese Fassadengestaltung. Also das ist quasi per Plenumsbeschluss entstanden.
dass diese quasi der Buchstaben Spruch auch angebracht werden.
Ja. Und haben alle mitgeholfen. Mhm. Ja. Also das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt gewesen. Und das ist, also wenn du durchs Haus gehst, ne, also auch in unserem im Eingang quasi zum Hof, das haben KünstlerInnen gestaltet, das wird natürlich auch von anderen Menschen, die KünstlerInnen sind, mitgestaltet, das ist eben auch, aber das ist ja auch die Art und Weise, die wir leben wollen, dass die Leute auch was anpacken können. Das ist ja auch nicht das, was wir beschränken, dass wir sagen, nur wir. Also das ist, unser Haus stand eine ganz lange Zeit immer offen, bis wir eben Brandanschläge hatten. Da mussten wir ein bisschen gucken, dass wir uns selber auch schützen, dass wir nicht einfach im Schlaf auch abfackeln. Das ist leider passiert. Aber ansonsten können da die Leute in den Hof kommen und bei Veranstaltungen eben auch weiter. Und das ist ein offenes Haus und das soll es auch. Es soll ein Ort sein, wo möglichst viele Leute sich wohlfühlen. Und also wir haben, und das ist auch unser, abgesehen von unserem politischen Auftrag, dass wir uns eben auch dazu, wie sagt man, darauf fühlen oder dass wir wollen, dass die Leute politisiert werden, indem man sagt, hey, das ist ein queeres Hausprojekt, hier gibt es Tunden, hier gibt es Schwule, hier gibt es Transpersonen. Das ist ein safer Space. Ne? Das ist nicht gewöhnlich, wenn ich vor die Tür gehe, werde ich schon auch dumm angemacht und angepöbelt. Und das versuchen wir zumindest in diesem Gebäudekomplex zusammen mit der 85, mit der wir uns ja den Hof teilen, das versuchen wir zumindest hier zu schaffen, dass dieser Safe Space erhalten bleibt. Und dass die Leute was lernen, dass also, ne, dass die Jugendlichen, die hier zum Kiffen vorbeikommen oder keine Ahnung, was sie tun, weil sie nicht bei sich zu Hause im Treppenhaus sitzen wollen, dass sie dann auch mitkriegen, hey, das ist was anderes. Und sind auch ganz coole Leute. Und das ist, glaube ich, schon ein großer politischer Auftrag, den wir leisten. Jenseits von, ne, von Verteilen von Lebensmitteln, dass andere Leute in Kiez kommen, dass auch immer wieder zu uns Leute kommen, die keine Bleibe haben, die, sag ich mal, durch das soziale Raster fallen, wo wir schon auch, glaube ich, ganz viel abfangen und auch den Berliner Senat entlasten, einfach, dass wir nicht rigoros wegsäubern. Willst du noch ergänzen?
Ja, ich dachte gerade, wir kooperieren natürlich auch mit unserem Nachbarhaus der 85, weil wir ja einen gemeinsamen Innenhof haben, wo dann zum Beispiel auch, also politische Lesungen, wir haben halt einen Buchladen unten, auch einen sehr guten, die schwankende Weltkugel, das ist halt super, einfach auch bestimmte Lesungen hier im Haus, im Hof anbieten zu können, wenn das Wetter entsprechend ist und so. Also, und das sind halt Dinge, die dann gleich mit bedroht sind, wenn das Haus durchsaniert wird und die Leute verschwinden und dann jemand...
Im Café Morgenrot, da wird dann das Erste sein, dass sie sagen, das ist zu laut, das ist ein Café-Kollektiv. Wir sind in Gefahr, es sind unsere Nachbarinnen, unsere Menschen, die uns besuchen, kommen eben auch immer in Gefahr. Pardon, ich rede mal rein.
Wir waren ja auch gerade schon beim Werbeblock. Ich finde auch, wollte ich auch nochmal euch so rückmelden. Ihr macht ja auch selber schon ganz schön viel tolle Öffentlichkeitsarbeit. Ich mag diese Instagram-Seite extrem gerne, auch weil es ästhetisch extrem ansprechend ist. Und finde ich auch, weil man sehr viel darüber erfährt, halt, also auch zur Geschichte und so. Man kann sich das eben auch alles nochmal nachlesen. Ihr habt aber ja auch nochmal an einem konkreten Tag, glaube ich, eine Tanzdemo geplant. Wollt ihr dazu nochmal aufrufen?
Am 14.04. gibt es eine große Demo.
Da können wir noch gar nicht viel zu sagen, weil es noch nicht ganz geklärt ist. Also es soll eigentlich sollte sie vorm Haus stattfinden. Das ist immer das Problem, weil wir ja die Straßenbahn vorm Haus haben und dass die BVG oder die Stadt dann auch sagt, natürlich ist der öffentliche Nahverkehr sehr wichtig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Straße nicht gesperrt kriegen. Das heißt, aktuell ringen wir noch darum, wo wir diese Veranstaltung machen können. Wir versuchen das auf alle Fälle in unmittelbarer Nähe von unserem Haus zu machen. Also das ist noch nicht ganz klar. Also watch out, ne? Insta hast du schon genannt. Wir sind bei X, wir sind auf unserer Homepage, kann man nachgucken. Und wir haben vor allen Dingen nächste Woche am 21.03., das ist der Donnerstag, treffen wir uns, und das ist schon sehr früh, für einige ist es sehr hart, aber bitte kommt zahlreich vor dem Abgeordnetenhaus, weil da tagt dann wieder der Senat.
Genau. Das ist eine Plenarsitzung des Parlaments, und dort möchten wir dann die Abgeordneten begrüßen und uns und auf unser Anliegen hinweisen und ja. Hm.
Und wie früh ist früh? 9 Uhr oder so, habe ich gelesen.
Kann genau, zwischen 9 und 11. Ja. Wir gucken mal, wie die PolitikerInnen so drauf sind. Aber wir werden auf alle Fälle um 9 Uhr da sein und freuen uns, wenn wir da nicht alleine stehen.
Noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ja, es gibt auf jeden Fall noch eine Telegram-Gruppe, wo man weiter informiert wird. Tuntenhaus bleibt, heißt die.
Ich will noch bewerben, das liegt mir sehr am Herzen, in 2 Wochen oder am 30.03. muss man ja mal sagen, ist am Samstag wieder Tunten im Tortenrausch. Und das Tunten im Tortenrausch ist so bekannt, weil da unglaublich geile Torten irgendwie fabriziert werden, Kuchen gebacken werden. Es gibt also wirklich, kommt vorbei und schaut mal, was die Tunten so fabrizieren, lasst euch inspirieren und esst und spendet.
Esst Torte, esst mehr Torte.
Genau.
Ja.